Ich habe festgestellt, die Ehefrauen saßen als erstes. Die wollten, dass es möglichst, dass die Männer den vollen Vortrag hören können und ich nicht kürzen muss. Nein, Spaß beiseite. Gerade haben sich die Männer vielleicht gefreut bei einigen Aussagen. Ja, es ist gut, dass meine Frau das hört. Jetzt werden sich die Frauen freuen, wenn wir über liebevolle Stärke sprechen. Ich finde es immer wieder wichtig, dass wir Männlichkeit biblisch definieren. Einmal glaube ich, dass wir grundsätzlich in einer Zeit, in der wir leben, vielleicht wir in Köln noch mal stärker, aber ich denke, das ist hier genauso, dass wir noch mal ganz klar das Profil von Männlichkeit hochhalten müssen. Ja? Ein Freund von mir, der hat in der Modebranche gearbeitet, hat Modedesignmanagement studiert und hat gesagt, es ist auch in der Mode bemerkbar, die männlichen Klamotten werden immer weiblicher gestaltet. Ja? Und also Geschlechter werden immer mehr relativiert. Und wir stehen natürlich immer in der Gefahr, dass uns der weltliche Zeitgeist ein Stück weit prägt. Aber nicht nur das Verweichlichte, sondern auch eher ein Macho-Bild von Mann. Ja, woran denken wir, wenn wir an den Mann denken? Und ich komme mehr und mehr zu der Überzeugung, nicht nur mehr und mehr, ich bin davon total überzeugt, echte Männlichkeit wird von Christus definiert. Ja? Christus ist der Mann, wie sich Gott Mannsein auch denkt. Insofern haben wir Männer ein Vorbild, im doppelten Hinsicht. Auch die Frauen sollen auf Christus schauen. Er ist sanft, sie sollen sanft sein. Aber wir Männer haben ja nochmal den Vorteil, dass Christus auch Mann war. Und wir auch in ihm ein Vorbild für echte Männlichkeit sehen. Wir Männer sind das stärkere Geschlecht, das stärkere Gefäß. Davon geht die Bibel aus, übrigens auch gerade in dem Text, den wir uns jetzt anschauen. Aber interessanterweise wird diese Stärke als eine liebevolle Stärke definiert. Und genau da setzt unser heutiger Text an. 1. Petrus 3, wir sind jetzt in Vers 7. Jetzt richtet sich Petrus an die Männer. Ihr Männer ebenso. Wohnt bei ihnen, also bei den Frauen, bei den Ehefrauen, mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Das, was dieser Text eigentlich beschreibt, ist eine liebevolle Stärke, wie das stärkere Geschlecht auf liebevolle Art und Weise mit der Ehefrau umgehen soll. Ich habe vorhin 1. Petrus 3 erwähnt, 1. Petrus 3, Vers 16, das ist der Problemtext für jede Ehe. Der sagt, die Frau wird aufgrund der Sünde die Tendenz haben, die Leitung übernehmen zu wollen, sich nicht unterordnen zu wollen, sondern selber zu leiten. Das ist eine Tendenz, die in der Frau steckt, aufgrund der Sünde. Aber genauso problematisch ist die Tendenz, die im Mann steckt, seine Frau gewaltsam auf nicht biblische Weise niederzudrücken und seine Autorität zu missbrauchen. Und interessanterweise ist dieser Petrus-Text geht auf beide Aspekte ein, ja, und will diesem Fluch entgegenwirken. Ich finde es auch so interessant, wenn wir uns nochmal vergegenwärtigen, wer schreibt das? Petrus, durch den Heiligen Geist. Aber wisst ihr, was Petrus für ein Typ war? Ein Draufgänger, richtig? Petrus war ein rauer Fischer, der das Schwert in die Hand nimmt und dem Knecht des Hohepriesters eigentlich köpfen will. Er verfehlt nur den Kopf und trifft das Ohr. Das ist Petrus, absoluter Draufgänger-Typ, immer zuerst, immer vorlaut. Ich weiß nicht, welche Frau gern mit so einem Typen zusammen verheiratet wäre. Petrus war verheiratet, ja. Aber jetzt, wo der Heilige Geist in das Leben von Petrus gekommen ist, an Pfingsten, ist Petrus eine veränderte Person und er schreibt von Demut. Er schreibt von Einsicht, mit dem wir Männer mit unseren Frauen zusammenleben. Ich glaube, Petrus' Frau hat es sehr gemerkt, die Veränderung vor Pfingsten und nach Pfingsten bei ihrem Ehemann Petrus. Der erste Punkt, den Petrus, und wir müssen natürlich sagen, Gott durch Petrus hier macht, ist, liebevolle Stärke zeigt sich im Verständnis. Das ist ein Wort an uns Ehemänner. Liebevolle Stärke zeigt sich im Verständnis. Ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen mit Einsicht, als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen. Das heißt, wir Männer sollen mit Einsicht mit unseren Frauen wohnen. Und ab und zu ist es echt hilfreich, sich gewisse Wörter im Text noch einmal genauer anzuschauen. Und dieses Wort, das hier im Neuen Testament mit Wohnen übersetzt wird, beschreibt kein Nebeneinander wohnen. Hier geht es nicht um eine gemeinsame Adresse, die man hat. Darum geht's nicht. Es gibt auch eine griechische Übersetzung des Alten Testaments. Ja, es wird zu weit führen, das jetzt im Detail zu erklären. Aber dieses Wort, das Neue Testament, ist ja auf Griechisch geschrieben worden. Das Wort, was hier im Griechischen für Wohnen steht, wird auch in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments an einigen Stellen verwendet. Und immer geht es da um eine Eheschließung. Einmal geht es um den Geschlechtsverkehr. Das heißt, wenn Petrus hier sagt, ihr Männer wohnt bei euren Frauen mit Einsicht, meint es nicht ein Nebeneinander wohnen, eine bloße WG, sondern das Eheleben, all inclusive, alles was zu einem aktiven Eheleben dazugehört, soll vom Mann aus mit einem großen Verständnis gekennzeichnet sein. Mit einem großen Verständnis für seine Ehefrau. Statt Einsicht könnte man, wie gesagt, Verständnis übersetzen oder auch Einfühlvermögen. Aber das Wunderbare ist, dieser Text, der uns Männer ermahnt, verständnisvoll mit unseren Frauen zusammenzuleben, bezieht sich nicht auf Frauen generell, sondern nur auf unsere Ehefrau. Liebe Männer, das ist eine gute Nachricht für uns. Wir müssen nicht Frauenversteher sein. Amen. Wir müssen nicht Frauenversteher sein. Das sagt die Bibel an keiner Stelle. Wir müssen nicht, kennt ihr diese Typen? Das sind so eher verweichlichte Männer. Das sind so voll die Frauenversteher, Frauenflüsterer und sind so voll verständnisvoll. Und wenn die Männer grillen und so, sind die irgendwie nicht da. Entschuldigung. Wir Männer müssen nicht Frauenversteher sein, aber wir müssen unsere Frau verstehen. Ja? Genauso wie die Frau sich nicht jedem Mann unterordnen muss, sondern ihrem Mann, müssen wir Männer nicht Frauenversteher sein, würden wir auch nie schaffen. Wir müssen daran arbeiten, unsere Frau zu verstehen. Und genau das ist das, was Petrus hier sagt. Der liebevolle Ehemann ist verständnisvoll im Zusammenleben gegenüber seiner Ehefrau. Ich komme da gleich nochmal darauf zurück, was das bedeutet, ganz praktisch. Die Ehefrau wird hier als schwächeres Gefäß beschrieben. Und da müssen wir uns die Frage stellen, inwiefern ist die Frau das schwächere Gefäß? In welcher Hinsicht ist sie das schwächere Gefäß? Ich denke, ein paar Klarstellungen sind hier wichtig. Die Frau ist nicht das schwächere Gefäß auf dem Gebiet der Weisheit oder des Intellekts. Ja? Nabal und Abigail, für die Bibelkenner in unseren Reihen. Nabal war ein Tor, seine Frau war viel, viel weiser als er. Also schwächere Gefäß, nicht im Hinblick auf Intellekt oder Weisheit, schwächere Gefäß auch nicht auf dem geistlichen Gebiet. Petrus sagt nämlich gleich, sie sind Miterben der Gnade. Mann und Frau sind geistlich gesehen auf Augenhöhe. Übrigens, es gibt Frauen in der Gemeinde, die sind ihren Männern geistlich voraus. Ja? Und auch, aber auch von den Voraussetzungen, die Frau bekommt genauso viel Heiliger Geist wie ihr Mann. Ja? Frauen sind geistlich nicht benachteiligt. Die Stellung in Christus ist ist gleich. Jetzt trotzdem unterschiedliche Rollen, aber in Christus sind Mann und Frau gleich. Ich denke sogar, dass dieser Text nicht sagen will, ist, dass eine Frau emotional unbedingt das schwächere Gefäß ist. Oft ist das so, dass Frauen eher, ja, vielleicht eher am Wasser gebaut sind als der Mann, dass ihnen schneller die Sorgen des Alltags zu viel werden, wo der Mann vielleicht noch so ein Fels in der Brandung ist, aber auch nicht immer. Es gibt Männer, die sind emotional viel, viel schwächer als ihre Frauen. Gibt es auch. Worauf bezieht sich hier Petrus, wenn er sagt, die Frau ist das schwächere Gefäß? Ich denke, gerade weil Gefäß in 1. Thessalonicher 4 Körper meint, geht es hier zunächst einmal um eine körperliche Unterlegenheit. Ja? Eine Frau ist ihrem Mann in der Regel körperlich unterlegen, was die Stärke angeht. Ja? Ich glaube, jede Frau wünscht sich sogar, ihrem Mann körperlich unterlegen zu sein, ja? Und nicht körperlich stärker zu sein als ihr Mann. Aber ich denke, auch das ist nicht unbedingt der Schwerpunkt, sondern es geht hier um schwächeres Gefäß im Hinblick auf Autorität, denn das ist der Kontext. Petrus sagt, ihr Frauen, ordnet euch den Männern unter. Das heißt, in Sachen Autorität, in Sachen Leitung, hat der Ehemann eine stärkere Rolle, weil er der Leiter ist. Und wenn Petrus jetzt sagt, wohnt mit Einsicht mit den Frauen als den schwächeren Gefäß, macht er deutlich, die Autorität, die du als Mann hast, als Haupt, darfst du nie missbrauchen, weil deine Frau eben schwächer ist und sie nicht die Leiterin ist. Die darfst du nie missbrauchen. Das heißt, Petrus möchte deutlich machen, lebt einen Christusähnlichen Charakter und missbrauche nie deine Autorität. Leider geschieht so viel Machtmissbrauch. Ich habe es gerade schon angedeutet. nicht nur in den Gemeinden, auch in den Ehen. Verbale Gewalt, wo Ehefrauen von ihren Männern zusammengeschrien werden. Psychische Gewalt, wo eine Ehefrau manipuliert und eingeschüchtert wird. Körperliche Gewalt, wo eine Frau geschlagen wird von dem Mann. Sexuelle Gewalt, wo der Mann im Ehebett Sachen von der Frau einfach nur fordert und die Frau zwingt. Das ist Unterdrückung. Und dieser Vers ist so stark dagegen. Vielleicht sind einige Männer geprägt worden von ihren Vätern. Sie haben es bei ihren Vätern gesehen, wie er mit der Mutter umgegangen ist, und sie handhaben das genauso in der Bibel. Das ist in der Ehe. Es ist nie eine Entschuldigung. Petrus ist hier glasklar und sagt dir als Ehemann: Missbrauche nie deine stärkere Rolle gegenüber deiner Ehefrau, sondern sei verständnisvoll. Dieser Text, wir haben ja jetzt nur einen Vers für uns Männer, deswegen können wir ein bisschen mehr in die Details gehen. Dieses Wort wohnen steht hier im Griechischen auch noch in einer Zeitform, die meint, dass es andauernd geschehen soll. Das heißt, wir Ehemänner sind nicht aufgefordert, punktuell Verständnis zu zeigen für unsere Ehefrauen. Ja, so Valentinstag steht an, alles klar, heute Abend bin ich verständnisvoll. Wir haben wieder endlich Urlaub, im Urlaub bemühe ich mich, verständnisvoll zu sein. Ich wünsche mir heute Abend als Ehemann einen romantischen Abend mit meiner Frau, all inclusive, und ich weiß, ich muss mich 3 Stunden vorher bemühen, verständnisvoll zu sein, damit ich nachher das bekomme, was ich will. Das meint der Text nicht. Er sagt, wir Ehemänner sollten durchweg, bedingungslos, nicht weil wir etwas von unserer Frau wollen, sondern weil wir Christus widerspiegeln sollen, dauerhaft verständnisvoll sein. Es soll unser Wesen ausmachen. Nicht nur ab und zu mal Blumen nach Hause bringen, sondern morgens früh, abends spät, im Konflikt, in den Stresssituationen, durchweg soll ein verständnisvoller Charakter in uns zum Vorschein kommen. Und Männer, das schaffen wir nicht, oder? Ich schaffe das nicht. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch schafft. Ich schaffe das nicht. Und das zeigt mir so sehr, wie sehr ich jeden Tag auf Christus angewiesen bin. Je länger ich verheiratet bin, je länger ich Christ bin, desto mehr wird mir klar, ich brauche Jesus jeden Tag. Seine Kraft. Punktuelles Verständnis können wir Männer, aber hier geht es um ein verständnisvolles Zusammenleben. Der Theologe Wayne Grudem schreibt dazu, ich habe euch das Zitat mitgebracht auf der Folie: Das Verständnis, das Petrus hier beabsichtigt, kann jede Form von Verständnis beinhalten, das für die Ehebeziehung von Vorteil wäre. Das Verständnis über Gottes Absichten und Prinzipien für die Ehe, eine Kenntnis der Wünsche, Ziele, Frustrationen der Ehefrau, eine Kenntnis ihrer Stärken und Schwächen im physischen, emotionalen und geistlichen Bereich und so weiter. Ein Ehemann, der dieses Verständnis hat, wird seine Ehebeziehung sehr bereichern. Liebe Männer, wenn ich das lese, stelle ich fest, was ich für ein Versager bin. Es gab vor kurzem eine Zeit in unserer Ehe, wo meine Frau sehr gelitten hat, weil wir eine sehr schwere Zeit mit einem unserer Kinder hatten, mit unserer Tochter. So eine schwere Zeit. Meine Frau, parallel ist es bei uns so, in der Gemeinde ist gerade so viel Arbeit. Und ich bin Vollzeitler, das heißt, wenn ich 50 Stunden arbeite, habe ich noch keine Stunde Überstunde gemacht. 50 ist regulär. Und das ist manchmal eine Herausforderung. Und eines Morgens, meine Frau hat mir immer wieder gesagt: André, ich schaffe es nicht, ich brauche dich. Ich brauche dich, wenn unsere Tochter wieder Zornausbrüche hat. Sie ist seit 4 Jahren bei uns und hat einen Rucksack mitgebracht. Und meine Frau, ich sehe, sie leidet darunter, und ich bin nicht darauf eingegangen. Eines Sonntags sehe ich sie in den Reihen sitzen, nach dem Gottesdienst, und sie weint auf ihrem Stuhl. Ich bin danach natürlich sofort auf sie zugegangen. Wir hatten ein kurzes Gespräch. Und dann ist der Sonntag wieder so voll bei uns. Direkt danach kamen wieder Gäste. Ich war mit vielen anderen Menschen beschäftigt. Und ich bin nicht nochmal darauf eingegangen. Warum hast du geweint? Kann ich dir helfen? Und einige Tage später sagt sie mir: André, das hat mich so verletzt. Du hast mich weinen gesehen. Du hast nicht noch einmal nachgefragt. Ich brauche die Gnade Gottes, Männer. Wir brauchen die Gnade Gottes. Denn so oft, wenn wir ehrlich sind, schaffen wir es nicht, oder? Verständnisvolle Ehemänner zu sein. Die Latte hängt zu hoch. Aber ein verständnisvoller Ehemann zu sein, beginnt genau damit, dass wir kapitulieren. dass wir kapitulieren. Dass wir sagen, Jesus, ich brauche dich so sehr. Wir singen es in einem Lied, ich brauche dich, oh, ich brauche dich. Jesus, ja, ich brauche dich. Und das ist so wahr. Das ist nicht einfach nur eine fromme Floskel. Wir brauchen den Herrn so sehr. Und deswegen, wenn du sagst, ich wäre so gern so ein verständnisvoller Ehemann, es beginnt mit deiner Kapitulation, dass du es von dir aus nicht schaffst. Dass du sagst, Jesus, wirke du das in mir. Es geht um Veränderung. Es geht um Christusähnlichkeit. Denn Christus ist verständnisvoll, oder? Christus ist verständnisvoll. Wenn er unser Vorbild ist, was Mannsein bedeutet. Jesus war so verständnisvoll. Wir werden es morgen in der Predigt sehen, wie Jesus mit dieser Frau am Brunnen umgeht. So verständnisvoll. Wir sehen es in Johannes 11. Jesus ist auf einer Beerdigung bei seinem Freund Lazarus. Er sieht Maria weinen, er sieht die anderen weinen und Jesus steht da und weint. Das ist der kürzeste Vers übrigens in der Bibel. Jesus weinte, ein Vers. Jesus ist verständnisvoll. Und darum geht es, dass wir mit unseren Frauen mitfühlen, wie Christus mit ihnen mitfühlt. Ich möchte dich aber jetzt auch nochmal als Ehefrau ansprechen. Wenn du den Eindruck hast, mein Mann versteht mich gar nicht, er ist überhaupt nicht verständnisvoll, dann möchte ich dich trotzdem ermutigen, fliehe nicht in den Zorn. Die meisten Frauen, was sie machen, das zeigt zumindest meine Erfahrung in der Eheseelsorge, die meisten Frauen machen Folgendes, sie ziehen sich zurück. Selbstschutz. Ich habe mich meinem Mann geöffnet, er hat nicht verständnisvoll reagiert, ich schütze mich jetzt selber, indem ich mich nicht mehr öffne. Das ist die normale Reaktion, aber es ist eine sündige Reaktion. Denn dann versuchst du dich selbst zu retten gerade und vertraust nicht auf Christus. Ich möchte dich ermutigen, fliehe nicht in den Zorn, wenn dein Mann dich nicht versteht, sondern flieh zu dem einen, der dich immer versteht. Und das ist der Herr. Wir Ehemänner, je mehr wir mit unseren Frauen verständnisvoll zusammenleben, desto mehr werden unsere Frauen zu dem Ergebnis kommen. Das wünsche ich mir so sehr, dass meine Frau das sagen kann. Wir sind mitten auf dem Weg, ihr Lieben. Wir führen keine Traumehe, wir führen eine ganz normale Ehe. Aber ich wünsche es mir so sehr, dass meine Frau zu dem Ergebnis kommt, immer mehr. Mein Mann erinnert mich immer mehr an Christus. Wenn ich die Evangelien lese und sehe, wie Christus mit Menschen verständnisvoll umgeht, das erinnert mich irgendwie an André. Genauso macht es André. Wir sind noch nicht da. Aber das ist mein Ziel, Christus ähnlicher zu sein als Ehemann. Vielleicht sagst du, André, hilft mir sehr, aber zeig mir ein paar praktische Schritte. Wie kann ich da hinkommen? Die ersten beiden Schritte waren sehr entscheidend. Kapitulieren und dich von Jesus verändern lassen. Aber dann kann es damit beginnen, dass du Gottes Absichten studierst für die Ehe, wie er sich dich als Ehemann vorstellt. Wisst ihr, unser Problem als Männer ist, wir lesen häufig viel zu wenig. Wir hören zu wenig Predigten. Die meisten christlichen Bücher werden von Frauen gekauft, nicht von uns Männern. Und ich möchte dich ermutigen, ein Buch zu lesen. Es lautet Der vorbildliche Ehemann von Stuart Scott. Wenn du deiner Frau was Gutes tun willst, kauf dir dieses Buch. Wenn du eigentlich dir selber was Gutes tun willst, kauf dir dieses Buch. Und dann der nächste praktische Tipp, studiere deine Frau. Wir Männer, wir kennen uns in gewissen Bereichen richtig gut aus. Ich glaube, hier im Raum sind verschiedene Experten vertreten. Auf deinem Gebiet bist du wahrscheinlich Experte. Wir Männer, einige kennen sich richtig gut aus im Fußball, einige kennen sich richtig gut aus mit Autos, Grillen, Angeln, Politik. Ja, es gibt Gebiete, da sind wir Experten. Die Frage ist, bist du ein Experte, wenn es um deine Ehefrau geht? Bist du Experte? Stuart Scott, dessen Buch ich gerade empfohlen habe, schreibt Folgendes. Auf der Grundlage dessen, was Petrus sagt, hat jeder Ehemann die Verantwortung, seine eigene Frau gut zu kennen, um Gottes Prinzipien auf das gemeinsame Zusammenleben mit ihr anzuwenden. Wenn wir unwissend in unseren Ehealltag hineinleben, werden wir nicht das Richtige tun. Wenn ein Ehemann zum Beispiel nicht die Fähigkeiten und die körperlichen Beschaffenheit seiner Frau versteht oder was es von ihr abverlangt, Mutter von drei Kindern zu sein, kann er sehr unrealistische Erwartungen haben bezüglich dessen, was sie an einem Tag schaffen soll. Meine Frage an dich als Ehemann heute Morgen lautet, wie gut kennst du deine Frau? Und ich meine wirklich, wie gut kennst du sie? Weißt du, wovor sich deine Frau am meisten fürchtet? Weißt du das? Könntest du die Frage jetzt beantworten? Davor fürchtet sich meine Frau Am meisten. Weißt du, welche Sorgen deine Frau jetzt gerade hat? Was verspricht sich deine Frau eigentlich von diesem Morgen für eure Ehe? Habt ihr darüber geredet, als ihr hergefahren seid? Wenn ihr Kinder habt, welches Kind macht deiner Frau gerade am meisten Sorgen? Weißt du das? Was ermutigt deine Frau? Womit hat deine Frau gerade zu kämpfen? Was sind ihre größten Versuchungen? Auch unsere Ehefrauen haben mit Versuchungen zu kämpfen, nicht nur wir Ehemänner. Was sind die größten Versuchungen für deine Frau? Was sind ihre Lieblingssünden? Weißt du das? Es ist wichtig, dass du das weißt, um ihr helfen zu können. Was liest sie gerade in der Bibel? Weißt du das? Was deine Frau gerade liest? Weißt du, ob sie liest? Was hat deine Frau für ein Gottesbild? Was würde sie am liebsten für Jesus tun, wenn sie die Möglichkeit dazu hätte? Angenommen, ihr seid nicht gebunden, angenommen, ihr habt ein bisschen mehr Geld. Was würde deine Frau damit am liebsten für Jesus tun? Weißt du das? Was sind ihre Gaben? Was sind die Schwächen von deiner Frau? In welchen Situationen fühlt sich deine Frau am meisten überfordert? Was signalisiert deiner Frau besonders, dass du sie liebst? Wir wenden den Begriff des Wohnens jetzt mal wirklich auf alle Bereiche des Ehelebens an. Was macht deiner Frau sexuell am meisten Freude? Weißt du das? Das ist wichtig, um ein verständnisvoller Ehemann zu sein. Macht vorm Schlafzimmer nicht Halt, verständnisvoll zu sein. Was mag deine Frau im Ehebett überhaupt nicht? In welchen Situationen oder nach welchen Tagesabläufen hat deine Frau am Abend keine Freude daran, mit dir zu schlafen? Wenn du das nicht weißt, wirst du sie überfordern und unter Druck setzen. Und sie hat das Gefühl, sie ist die Schlechte, weil sie dich ablehnt. Aber du verstehst sie zu wenig. Was sind ihre Lieblingslieder? Was ist das Lieblingsessen deiner Frau? Weißt du das? Könntest du das jetzt sagen? In welchem Geschäft kauft sie am liebsten ihre Klamotten? Was sind ihre Lieblingsmarken? An welchen Orten ist sie gerne? Welche Blumen mag sie? Welche Blumen mag sie überhaupt nicht? Ich habe 10 Jahre gebraucht, um festzustellen, meine Frau mag keine Rosen. 10 Jahre. Sie war sehr geduldig wahrscheinlich. Ihr Lieben, man könnte diesen Fragenkatalog fortführen, richtig? Ich möchte nicht behaupten, dass ich jede Frage jetzt selber beantworten könnte. Aber das sind doch die Fragen, die wir uns stellen müssen, wenn es darum geht, verständnisvolle Ehemänner zu sein. Meine Frau und ich, wir gehen so gerne wandern. Und für mich ist es so wichtig geworden, ich bereite mir Fragen vor. Ich will sie immer mehr kennenlernen, auch nach 14 Jahren Ehe. Und wir hatten letztens so eine tolle Wanderung. Ich habe hier eine Frage nach der anderen gestellt und ich habe neue Infos bekommen nach 14 Ehejahren, die ich vorher nicht wusste. Es ist nie zu spät, es nachzuholen. Und vielleicht machst du das heute mal praktisch. Wenn ihr heute Abend nach der Abendveranstaltung oder morgen, wenn ihr ein bisschen Zeit habt für euch, dann macht doch mal einen Spaziergang oder macht etwas, woran ihr beide Freude habt und stell deiner Frau diese Fragen. Bekenne es vielleicht sogar, dass du sie zu wenig verstanden hast bisher und dich zu wenig darum bemüht hast. Es ist letztendlich immer ja wieder eine Entscheidung, aufmerksam zu sein, richtig? Ich sag mal, am Anfang unserer Ehe wusste ich viele Dinge über meine Frau nicht. Dann habe ich mehr verstanden, meine Frau hat eine besondere Gabe der Barmherzigkeit. Ich bin mit ihr einmal durch Köln gegangen, wir waren shoppen. Und meine Frau sieht eine obdachlose Frau. In Köln haben wir einige Obdachlose. Und ihre Frage an mich ist, André, können wir die nicht mitnehmen? Und ich sage, sie macht Witze. Sie meint es ernst, sie will diese Frau jetzt mitnehmen. Ich dachte, wow, was habe ich für eine Frau geheiratet? Und dann habe ich festgestellt, ich durfte lernen, meine Frau fühlt sich angezogen von der Not anderer Menschen. Das ist eine Geistesgabe, das kann nicht jeder Mensch. Ich kann das nicht in dem Ausmaß. Und dieses Wissen hilft mir heute, verständnisvoll zu sein. Letztens schickte sie mir einen Screenshot von einer Konversation mit einer Frau, die gerade echte Nöte hat. Und meine Frau, keine Sorge, meine Frau schickt mir nicht einfach seelsorgerliche Infos aus Gesprächen mit anderen Frauen. Aber hier war ich mit involviert und sie schickt mir den Screenshot und ich bin auf der Arbeit und ich weiß aber genau, was dieser WhatsApp-Verlauf jetzt an diesem Tag mit meiner Frau machen wird. Sie ist mit einer Not konfrontiert und sie wird den ganzen Tag an nichts anderes denken, als an diese Frau, die gerade so eine Not hat. Und ich komme nach Hause und wir fragen, wie war dein Tag, wie war dein Tag? Und ich sage ihr, dein Tag war hart, oder? Du hast die ganze Zeit an diese Frau gedacht und dann bricht sie in Tränen aus und sagt, ja. Und ich konnte verständnisvoll sein, weil ich sie kannte, ein Stück weit. Und deswegen, das ist einfach nur eine Illustration. Je mehr wir unsere Frauen kennen, desto mehr wissen wir, wie sie ticken und können verständnisvoll reagieren. Aber es ist eine aktive Entscheidung. Ich möchte dich ermutigen, deine Frau zu beobachten. Nicht überwachen, das meine ich nicht. Nicht in ihrem Handy rumsuchen, sondern beobachten. Wie geht sie mit anderen Menschen um? Lerne ihre Welt kennen. Lerne ihre Welt kennen in dem Sinne, dass du ihr gut zuhörst. Kennt ihr das, Männer? Ihr kommt von der Arbeit nach Hause. Der Tag war hart und ihr wollt ein bisschen Ruhe. Ihr kommt nach Hause und dann fängt eure Frau an zu erzählen, wie der Tag war. Und wir Männer sagen manchmal, okay, kannst du mir einfach die Zusammenfassung geben? Nicht alle Details. Ganz ehrlich, dann machen wir einen Fehler, Männer. Denn wenn wir nur die Fakten wollen, kriegen wir nur die Fakten. Aber dann lernen wir nicht, was machen diese Fakten mit dem Herzen unserer Frau. Denn die Bibel sagt, wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Das heißt, das, was unsere Frau uns erzählen will, in einer Stunde, nicht in drei Minuten, dass sie schüttet gerade ihr Herz aus. Wenn wir sagen, gib mir nur die Zusammenfassung, haben wir verpasst, sie besser kennenzulernen. Richtig? Und da die aktive Entscheidung treffen, erzähl mir deinen ganzen Tag, erzähl mir, was das mit dir gemacht hat, ich will dich verstehen. Das hilft so sehr, verständnisvolle Ehemänner zu sein. Verbringe Zeit mit deiner Frau und stelle interessierte Fragen. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen. Liebevolle Stärke ist voller Wertschätzung. Da heißt es, und gebt ihnen Ehre. Es gibt Christen, die sagen, man darf keine Menschen ehren. Ja, Moment, hier steht's. Gebt eurer Frau Ehre, nicht Anbetung. Wir beten Gott allein an, aber wir sollen unsere Frauen ehren als solche, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind. Ehren bedeutet, Wertschätzung und Dankbarkeit im höchsten Maß zum Ausdruck zu bringen. Und das war ein Paukenschlag, denn Petrus schreibt diesen Vers in eine römisch-griechische Welt. Da, in der griechischen Literatur lesen wir nichts davon, dass ein Ehemann seiner Ehefrau mit Wertschätzung entgegenkommen soll. Das ist neu in der Bibel. Aber Gottes Plan ist so gut. Und dann steht hier, als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind. Und vielleicht hast du dich immer gefragt als Frau, warum steht das hier? Ist doch klar, dass wir auch Miterben der Gnade sind. Das war damals nicht klar. Damals hat man leider Frauen als etwas absolut Zweitrangiges gesehen. Jüdische Männer, wisst ihr, was sie morgens gebetet haben? Gelobt seist du, o Herr, unser Gott, der du mich nicht als Frau geschaffen hast. Das war die Welt. Das ist hart, oder? Das war die Welt. Und Petrus schreibt in diese Welt hinein, Frauen sind geistlich auf Augenhöhe. Es gibt unterschiedliche Rollen. Der Mann hat die Leitung, die Frau soll sich unterordnen. Ja, hebt es nicht auf. Aber sie sind gleichwertig vor Gott. Sie sind Miterben der Gnade. Sie haben so einen Wert, weil Christus sie erkauft hat durch sein Blut. Nicht nur die Männer, auch die Frauen. Deswegen sollst du deine Frau ansehen als etwas, als eine Person, die teuer erkauft wurde. Viele von euch haben vielleicht schon von den chinesischen Ming-Vasen gehört. Ich habe euch da ein Bild mitgebracht. Diese Vasen stammen aus der 14. Dynastie, aus der Ming-Dynastie. Es sind die wertvollsten Vasen der Welt bis heute. Eine dieser Vase wurde mal für 21 Millionen Dollar versteigert. Und vor einiger Zeit gab es wieder so eine Versteigerung in New York. Und wisst ihr, was in diesem Zusammenhang rauskam? Diese Vase, die versteigert wurde, die war jetzt nicht 21 Millionen wert, aber auch über einer Million. Die Besitzer dieser Vase haben den Wert lange nicht erkannt. Diese Vase wurde als Türstopper verwendet. Es ist kein Witz, kann man bei Focus Online nachlesen, in den Nachrichten. Meine Frage ist, hätte diese Familie die Vase, die über eine Million Dollar wert ist, als Türstopper verwendet, wenn sie wüsste, was für einen Wert diese Vase hat? Natürlich nicht. Das wird keiner machen. Aber Männer, ich habe manchmal den Eindruck, dass wir mit unseren Frauen ähnlich umgehen. Sie sind teuer erkauft. Christus hat sein Leben für sie gelassen und wir betrachten sie nicht wie eine kostbare Ming-Vase, eine zerbrechliche, weil sie das schwächere Gefäß ist, sondern für uns ist sie manchmal Türstopper. Lieber Ehemann, ich möchte dich ermutigen, hier Christi-Haltung anzunehmen. Und wenn du auf deine Frau siehst, schau nicht auf sie herab. In Philipper 2 heißt es, wir sollen einander höher achten als uns selbst. Das gilt auch für die Ehe. Erachte deine Frau höher als dich. Sei ein dienender Leiter. An Muttertag, morgen zum Beispiel, kleine Erinnerung an die Männer, wird häufig Sprüche 31 zitiert. Und die Sprüche 31 Frau wird gelobt, aber ich möchte jetzt mal den Sprüche 31 Mann loben. Denn dieser Mann hat erkannt, was er an seiner Frau hat. Schaut mal, was Sprüche 31 ab Vers 28 sagt. Es treten ihre Söhne auf und preisen sie glücklich. Ihr Mann tritt auf und rühmt sie. Und jetzt kommt, was der Mann hier öffentlich sagt. Viele Töchter haben sich als tüchtig erwiesen, du aber übertriffst sie alle. Trügerisches Anmut und nichtig die Schönheit. Eine Frau aber, die den Herrn fürchtet, die soll man rühmen. Gebt ihr von der Frucht ihrer Hände und in den Toren sollen ihre Werke sie rühmen. Dieser Mann ist unglaublich weise. Wisst ihr warum? Er hat erkannt, was er an seiner Frau hat. Liebe Ehemänner, kann es manchmal passieren, dass wir vergessen, was wir an unseren Ehefrauen haben? Hast du vergessen, wie sich deine Ehefrau schon in eure gemeinsamen Kinder investiert hat? Also ich komme immer wieder zu dem Ergebnis, wenn aus unseren Kindern etwas wird, dann aufgrund meiner Frau. Ich will mich nicht ausklinken aus der Erziehung, aber ich schätze so sehr, was sie macht, wie sie sich aufopfert. Und ein weiser Mann erkennt das. Und er vergleicht seine Frau mit anderen Frauen. Übrigens, ihr Mann arbeitet in den Toren. Das war damals so eine Mischung aus Amtsgericht und Bruderrat. Ja, da wurden geistliche und politische Entscheidungen in den Toren getroffen. Ihr Mann ist ein hohes Tier und im Tor siehst du ganz viele Frauen. Ja, ein- und ausgehen. Und deswegen sagt er, es gibt viele tüchtige Frauen, aber meine Frau übertrifft sie alle. Was für ein Kompliment. Was für eine Ehrerbietung, was für eine Wertschätzung er hier seiner Frau ausspricht. Und dann sagt er, in den Toren sollen ihre Werke sie rühmen. Auf meiner Arbeit, weil da arbeitet er in den Toren, auf meiner Arbeit werde ich lobend von meiner Frau sprechen. Meine Frage an dich heute als Ehemann ist, rühmst du deine Frau vor anderen Menschen? Sprichst du öffentlich lobenswert über sie? Sage deiner Frau persönlich, am besten heute, oder in den nächsten Tagen, wie dankbar du für sie bist, dass sie ein Geschenk Gottes in deinem Leben ist. Sag du ihr, wie dankbar du bist, wie sie sich in eure Kinder investiert. Sage ihr, wie dankbar du bist, dass sie dich liebt mit all deinen Fehlern. Männer, genau darum geht es hier. Und das spielt keine Rolle, ob deine Frau sich dir gegenüber liebenswert verhält oder nicht. Denn wir haben gerade festgehalten, die Unterordnung der Frau ist nicht an Bedingungen geknüpft. Höchstens, wenn der Mann was Sündiges einfordert. Da endet Unterordnung. Ja, das müssen wir auch festhalten. Aber auch wenn der Mann so schwierig ist, deine Aufgabe als Frau ist, dich zu unterordnen und durch deine innere Schönheit deinen Mann zu gewinnen. Aber genauso andersrum. Hier geht es nicht darum, sprich nur lobenswert von deiner Frau, wenn deine Frau wirklich lobenswert ist. Sei ein verständnisvoller Mann, auch wenn deine Frau so schwierig ist. Auch wenn sie dir nicht das gibt, was du vielleicht gerne hättest, trotzdem sollst du verständnisvoll sein. Unsere Liebe als Ehemänner ist nie an Bedingungen geknüpft. Christus ist selbstlos in seiner Liebe und wir sollen seine Liebe nachahmen. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Liebevolle Stärke sieht die Verantwortung vor Gott. Schaut mal, der Vers endet mit einer Absichtsaussage. Damit, das sind wichtige Worte in der Bibelauslegung, diese kleinen Worte. Warum das Ganze? Warum sollen wir als Ehemänner verständnisvoll mit unseren Frauen leben? Warum sollen wir ihnen Ehrerbietung entgegenbringen, damit eure Gebete nicht verhindert werden? Wie ist das gemeint? Was ist hier damit gemeint? Einige Bibelübersetzungen machen hier einen kleinen Fehler und übersetzen, damit eure gemeinsamen Gebete nicht verhindert werden. Das steht nicht im Griechischen, das ist gedanklich hinzugefügt. Sinngemäß, interpretiert schon. Wer wird hier angesprochen? Um welche Gebete geht es hier? Am offensichtlichsten ist, dass eure die Männer meint. Weil sie werden ja angesprochen in Vers 7. Ihr Männer, macht das und das und das, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Also die Gebete der Männer. Die Gebete der Männer sollen nicht verhindert werden. Verhindert werden bedeutet nicht, dass es nicht zu diesen Gebeten kommt, sondern verhindert werden ist ein göttliches Passiv. Das heißt, Gott verhindert es. Gott unterbricht seine Beziehung zu dem Mann. Er entscheidet sich, die Gebete des Mannes nicht zu hören, wenn er nicht verständnisvoll mit seiner Frau umgeht. Das ist die Aussage des Textes. Sag mir, André, wie kannst du das begründen? Der Kontext, 1. Petrus 3, 12. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Das heißt, der Herr hört auf diejenigen, auch ihre Gebete, deren Herzen auf ihn ausgerichtet sind, aber er ist gegen die, welche Böses tun. In Psalm 66, Vers 18 steht, hätte ich Böses im Sinn gehabt, dann hätte der Herr mich nicht erhört. Das heißt, das verständnisvolle Zusammenleben mit unseren Ehefrauen ist keine rein zwischenmenschliche Angelegenheit. Gott sagt, wenn wir als Ehemänner nicht verständnisvoll sind, haben wir ein vertikales Problem mit Gott. Wayne Grudem, er gibt das ähnlich wieder. Er sagt über diesen Vers, Gott ist so darum besorgt, dass christliche Ehemänner verständnisvoll und liebevoll mit ihren Frauen leben, dass er seine Beziehung zu ihnen unterbricht. Hier geht es nicht darum, dass die Männer das Heil verlieren, aber er unterbricht die Beziehung zu dem Mann, wenn er es nicht tut. Ich merke das manchmal. Ich kann sagen, Gott sei Dank nicht häufig, aber manchmal haben wir Konflikte in unserer Ehe. Manchmal morgens noch. Wir hatten gestern Abend nicht mehr die Zeit und dann morgens kommt einiges hoch und ich merke, wow. Dann fahre ich zur Arbeit und will die Predigt vorbereiten für Sonntag und es passiert nichts. Es fließt null, Heiliger Geist. Ich sitze da, ich komme nicht weiter. Dann rufe ich zu Hause an und tue Buße bei meiner Frau. Ich bitte um Vergebung, dass ich gerade noch vielleicht den Satz rausgelassen habe, und die Sache ungeklärt geblieben ist und ich einfach zur Arbeit gefahren ist. Und vielleicht weinen wir manchmal, wir beten zusammen, dann setze ich mich wieder hin und dann geht's los mit der Predigtvorbereitung. Aber es hängt damit zusammen, ist die Beziehung zu deiner Frau geklärt. Warum macht Gott das? Warum unterbricht er die Beziehung zu uns Ehemännern, wenn wir schlecht mit unserer Ehefrau umgehen? Wisst ihr, eine ganz, ganz wichtige Wahrheit ist, deine Frau ist eine Tochter Gottes. Du hast eine Tochter Gottes geheiratet. Jetzt meine Frage an alle Männer hier im Raum. Wer von euch hat mindestens eine Tochter? Mal Handzeichen. Das sind viele. Ich habe auch eine. Wenn ein anderer Mann schlecht mit eurer Tochter umgehen würde, hätte er ein Problem mit euch, oder? Auf jeden Fall. Ich feiere bis heute meinen Vater. Es ist so lange her, wahrscheinlich um die 20 Jahre, vielleicht auch noch mehr, ich weiß es gerade nicht. Da kam ein junger Mann, der an meiner Schwester interessiert war. Meine Schwester hat ihm deutlich zu verstehen gegeben, das wird nichts. Und dieser Mann hat sie fast gestalkt. Er hat Druck gemacht. Und dann, mein Vater ist total der Ruhige. Und dann habe ich gesehen, wie Papa sich für meine Schwester eingesetzt hat. Ich feiere das bis heute. Ist bis heute drin. Ein Mann, der für seine Tochter einsteht. Männer, so sind wir, oder? Hoffentlich. Wenn jemand mit unserer Tochter schlecht umgeht, hat er ein Problem mit uns. Weißt du was? Du hast eine Tochter Gottes geheiratet. In einer gewissen Weise ist Gott nicht nur dein Vater, Gott ist auch dein Schwiegervater. Und Gott sagt dir, wenn du mit meiner Tochter schlecht umgehst, haben wir ein Problem. An alle Frauen in diesem Raum, ist das nicht ermutigend für euch? Dass Gott dich so sehr liebt als seine Tochter, dass er sagt, wenn ein Mann mit dir schlecht umgeht, bekommt er ein Problem mit mir. Was für eine Ermutigung für alle Frauen hier im Raum. So ist Gott. Und da möchte ich mich auch nochmal eindringlich an uns Ehemänner wenden. Weißt du, wenn du als Ehemann in der letzten Woche, in den letzten Monaten schlecht mit deiner Frau umgegangen bist, ihr habt nicht nur ein zwischenmenschliches Problem, du hast ein Problem mit Gott. Wenn du deine Frau durch deinen Pornokonsum immer wieder verletzt, hast du ein echtes Problem mit dem allmächtigen Gott, mit ihrem Vater. Wenn du als Ehemann deine Frau vernachlässigt hast, wenn du die ganze Last der Verantwortung einfach nur auf deine Frau ablädst und du hast dich zurückgezogen, hast du ein gewaltiges Problem mit Gott. Du musst nicht länger dienen in der Gemeinde. Gott will deinen Dienst nicht. Du musst nicht beten. Gott will dein Gebet nicht. Gott sagt, kläre erstmal die Beziehung zu deiner Frau und dann kannst du wieder zu mir kommen. Das sind harte Worte, oder? Aber das ist genau das, was hier steht, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Deswegen möchte ich dir so viel Mut machen als Mann. Geh auf deine Frau zu, wenn Gott dich heute angesprochen hat. Geh auf deine Frau zu und tu Buße. Und hab immer im Hinterkopf, Christus ist unsere Hoffnung. Christus vergibt. Christus schenkt Neuanfänge. Wir waren in einer Ehekrise, die ich verursacht habe, 2013. Das ist mittlerweile 10 Jahre her. Und ich durfte Vergebung finden. Von Gott, von meiner Frau. Und ich kann sagen, unsere Ehe ist so viel schöner geworden danach. Und das möchte ich dir mutmachend weitergeben. Hör nie auf, deine Hoffnung in Christus zu ergreifen. Du darfst neu anfangen. Aber entscheide dich heute, ganz anders mit deiner Frau umzugehen. Und bitte darum, dass Christus dir dabei hilft. Amen.